WDR 5 Neugier genügt. Mit Thomas Koch.
Und einer Frau zu Gast in der WDR 5 Redezeit, die seit 26 Jahren jeden Sommer von Mai bis Oktober auf einer Schweizer Alp verbringt. Den Winter verlebt sie in ihrem Heimatdorf im Hunsrück und arbeitet dort als Heilpraktikerin. Außerdem schreibt sie Bücher und hält Vorträge über ihr Leben als Hirtin in den Schweizer Bergen. Guten Morgen, Ute Braun. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, guten Tag, Herr Koch.
Ihr letzter Alpabtrieb liegt also jetzt schon ein paar Wochen zurück. Vermissen Sie derzeit noch etwas im deutschen Mittelgebirge?
In der Tat, die Tiere sind gegangen schon eine Weile und der Sommer ist vorbei. Aber vermissen tue ich aktuell nichts. Jetzt ist Winter und ich kann den Winter ganz gut nehmen. So, wenn Sommer ist, dann nehme ich den Sommer.
Ich habe gehört, dass Sie auf der Alp immer zum Frühstück einen speziellen Cappuccino sich machen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Da gehe ich mit löslichem Kaffeepulver in der Tasse unter die Ziege. Und am Morgen haben die Ziegen so pralles Euter. Und wenn ich dann mit etwas Kraft an diesen Eutern drücke und melke, dann schäumt das und zischt das. Und dann ist das schon ein Cappuccino am frühen Morgen. Der einzige Nachteil ist, der ist nur körperwarm. Ich hätte ihn gerne etwas heißer.
Also so heiß sind die Ziegen nicht in den Bergen.
Nein, aber es gibt ja wenig im Leben, was nur Vorteile hat.
Aber den vermissen Sie dann möglicherweise.
Den koche ich mir in einer Espressomaschine auf dem Elektroherd.
Zu Hause jetzt?
Ja.
Wie schmeckt der?
Also der zu Hause schmeckt anders als der auf der Alp.
Ja, der Alp, das ist ja der exotische, die Latte aus den Bergen.
Die sozusagen. Latte aus den Bergen. Wie der schmeckt?
Ja.
Wenn die Ziegenmilch frisch aus dem Euter kommt, dann kann ich sie sehr gut trinken. Während wenn die etwas älter ist, etwas abgestanden ist, dann kriegt sie schon einen speziellen Geschmack und den habe ich nicht so gerne. Was ich aber wieder sehr liebe, das ist der Käse aus der Ziegenmilch, den ich mache.
Mhm. Sie machen das seit 26 Jahren. Also es ist für Sie mittlerweile das Normalste in der Welt geworden, nehme ich an, was für viele Menschen erstmal unvorstellbar ist. Und man denkt sich, boah, wie geht das überhaupt? Lassen Sie uns mal bei diesem Wechsel anfangen. Was ist für Sie die größere Herausforderung? Im Sommer rauf auf die Alp oder im Spätsommer runter von der Alp?
Also das hat sich ja auch geändert mit den Jahren. Nach 26 Jahren ist ja vieles anders als beim ersten Mal. Ich war unendlich neugierig, als ich das erste Mal ging. Und es war ein glorreicher Sommer, sodass die ersten Winter mehr nur Übergang zum Sommer waren. Also der Sommer hatte die größere Stellung in meinem Leben, war das Wichtigere. Aber unterdessen denke ich, also der Sommer hat seine Qualitäten, der Winter hat seine Qualitäten. Der Reiz macht aus, dass ich teilhaben kann an beiden Leben.
Wann ist Wehmut im Spiel? Wann ist mehr Wehmut?
Nein, also das geht mit einher. Ja. Das ist im Winter, das ist im Sommer. Es hat immer eher zu tun mit Abschied, zurücklassen, das, was doch so wichtig war, ob im Winter oder im Sommer. Und mit dem, was in mein Auto passt, zu gehen wie in das, was vor mir liegt. Und dieses Ankommen in dem, was vor mir liegt, das hat immer auch etwas wie neu anfangen. Im Frühjahr den Sommer neu anfangen, mit neuen Augen die Alp wieder sehen, die Alp wieder riechen, wenn ich die Tür aufmache. Und dieses, obwohl ich es zum 26. Mal mache, immer wieder das Gefühl, das ist neu, das ist angenehm, das ist Glück, das ist das Schöne daran.
Vor einer Stunde, das fällt mir gerade ein, hatten wir einen Zufriedenheitsforscher hier bei uns und der sagte uns, im Lauf eines Menschen, da muss ich gerade dran denken, wo ich Sie hier so zufrieden und glücklich sehe, ist so in der Zeit zwischen 30 und 60, da geht es uns eigentlich nicht so gut. Vorher alles gut und nachher alles gut. Ich glaube, Sie sind der Gegenentwurf, oder?
Das kann ich gar nicht sagen, zwischen 30 und 60. Ich bin auf die Alp gegangen, war ich 28 Jahre alt. Und ich habe das damals ja ganz freiwillig gemacht, vielleicht so ein bisschen auf der Suche nach dem Leben. Also Suche ist auch nicht so ganz richtig. Es ging irgendwann darum, wie könnte ich mein Leben noch größer machen? Was könnte es noch geben im Leben? und kam dann auf die Alp und dachte, na, das werde ich auf alle Fälle mal leben und dann schauen, was daraus wird.
War das der glorreiche Sommer, den Sie gerade schon erwähnt haben,
der erste Sommer, der war glorreich.
Erzählen Sie mal, was das so glorreich gemacht hat.
Wenn ich heute dran denke, ich glaube, dann ist es zuallererst mal, ich komme ja nicht aus der Landwirtschaft und hatte nicht sonderlich viel Ahnung von dem, was mich da oben erwartet. Aber ich hatte 2 Sommer zuvor eine Freundin begleitet, die wollte einen Alpsommer machen und war auf dem Weg zu einem Praktikum. Und die sagte, Ute, kommst du mit zum Praktikum auf die Alp? Mhm. Natürlich bin ich mitgereist und ich habe gar nicht so Erinnerungen, wie das jetzt war mit den Tieren. Das ist ja auch lange her. Aber ich habe gute Erinnerungen daran, dass damals die Männer einen Baum zu fällen hatten. Und die haben dann den Baum zersägt in so Baumscheiben. Und die Aufgabe von uns 2 Frauen aus der Stadt war, diese Baumscheiben klein zu hacken, damit sie tragbar waren, damit man sie auf dem Arm tragen konnte an einen Weg, wo ich glaube, sie abgeholt
mit
werden.
Mit einer Axt, richtig?
Mit einer Axt. Ne? Und wir merkten schnell, dass wir an unsere körperlichen Grenzen kamen, dass wir an unsere handwerklichen, technischen Grenzen kamen. Und wir merkten schnell, es war ein heißer Nachmittag, wie wir schwitzten. Und abends dachten wir auch noch, oh, wir haben heute schön Farbe gekriegt. Und es kam mir irgendwann in den Sinn, Mensch, ich arbeitete damals in Köln. In Köln müsste ich dafür 3 Abende unterwegs sein. Fitnessstudio, Sauna und Solarium. Und das hatte ich alles an einem Nachmittag.
Und noch ein Berg Holz dabei.
Und der Berg Holz dabei, das war so etwas wie, ich konnte sehen, wofür ich gearbeitet habe, was ich gearbeitet habe. Das war unübersehbar. Und nicht nur unübersehbar, es hat mir auch gedient. Wir konnten damit Feuer anzünden, wir konnten damit Kartoffeln kochen. Ja, wer hat schon so einen Job, wo er am Abend nach Hause geht und sieht, was er geschafft hat?
Aber diese Erfahrung machen ja Menschen, weiß ich nicht, an so einem Motivationswochenende mal im Urlaub vielleicht oder auch bei einer Kanutour und nachher kriegen sie die Kurve und machen das weiter, was sie vorher gemacht haben, verbuchen das als wichtige Erfahrung, vielleicht sogar so ähnlich, wie Sie das gemacht haben. Was war das bei Ihnen, dass Sie dabei geblieben sind und das wirklich so konsequent seit 26 Jahren für sich durchziehen?
Also ich glaube, so äußerlich ist es relativ einfach möglich. Ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder. Ich bin auch frei. Ich bin frei von manchem, wo man familiär gebunden sich das nicht so einfach einrichten kann. Dann bin ich so frei zu sagen, also ich möchte gerne das machen, was ich gerne mache. Das ist so oberste Priorität. Hä? Und nach 2 Alpsommer dachte ich, na ja, wenn mir nichts Besseres, ich sag mal Besseres begegnet für den Sommer, warum sollte ich nicht auch den 3. und 4. Sommer gehen? Und so ist mir bis heute nichts Besseres, Interessanteres begegnet, was ich lieber machen würde.
Wenn Sie mal die gleiche körperliche Herausforderung heute nehmen, 26 Jahre später, die Baumscheiben zerhacken, wie kämen Sie heute damit klar?
Also das gehört heute immer noch zu meinem Alltag, das Holz parat machen und Holz hacken, Späne machen. Das ist eine Arbeit, die ich sehr gerne mache, weil sie so klar zu erkennen ist, was getan wurde. Und ich habe es auch sehr gerne, so nach dem Winter, der körperlich ja nicht so viel Anforderungen an mich hat, im Sommer wieder zu merken, das ist meine Kraft und die nutze ich und die spüre ich und das tut mir gut. Aber nach 25 Jahren, ich glaube, ich mache heute mehr Pausen und merke abends auch mehr meine Hüfte.
Mhm. Aber waren Sie häufig erstaunt darüber, welche Kraft Sie haben? Weil Sie sind eigentlich eine sehr zarte Person, wenn ich das hier sehen, verraten darf, weil ich Sie ja sehe. Wie kräftig sind Sie?
Ich glaube, ich bin gar nicht so muskulär sehr kräftig. Ich habe eher etwas, was zäh ist. Also dieses Zähe und ich schaffe das und ich mache das und irgendwo wird das schon hergehen mit der Kraft. Das ist bei mir nicht so sehr der Muskel, sondern
der Wille.
Also auch im Körper zäh, nicht nur zäh im Denken und der Wille, sondern auch zäh im Körper. Ich mute mir viel zu, traue mir viel zu und merke, ich kann auch viel darüber.
Wir werden noch viel über die praktischen Dinge gleich reden, die Sie gelernt haben, was Sie da bewältigen müssen. Aber was ist neben diesen praktischen Dingen, was war die die größte Herausforderung für Sie, da auch sehr viel Zeit allein zu verbringen, weit weg von vielen anderen Menschen? Wie mussten Sie sich da reinfügen?
Also Herausforderung, ich sehe das gar nicht als Herausforderung. Das war einfach ein Leben, was ich nicht kannte. Das war im Leben unterstellt einem größeren Rhythmus, dem Rhythmus der Natur. Das war ein Leben mit den Tieren, also mit diesen großen, schweren, warmen, weichen Leibern. Das war mehr alles Neugierde und Zufriedenheit und auch Glück. Herausforderungen waren dann am meisten so, für mich alleine zu kochen und alleine zu essen. Herausforderung war für mich, abends, wenn es dunkel wurde, mich nicht zu fürchten. Und da einfach Wege mitzufinden. Also ich erinnere mich so, die ersten Nächte auf der Alp, ich hatte schon Angst.
Sie waren in den ersten Jahren, waren Sie nicht alleine?
Ich
aber
war
dann,
15 Jahre nicht alleine.
Aber dann auch häufig ganz allein mit den Tieren.
Also ich war die meiste Zeit alleine mit den Tieren in all den Jahren. Es kam immer wieder Besuch, aber so meine Verantwortung war alleine für die Tiere und mein Leben war auch alleine mit den Tieren.
Jetzt habe ich Sie gerade unterbrochen. Was wollten Sie erzählen an dem einen Abend?
Also ich wollte was erzählen zu dieser Angst, zu dieser Herausforderung, mit der ich irgendwie Wege zu finden hatte. Wenn es dunkel wurde, ich hatte einen Hund, das war ein sehr treuer Begleiter und der war mir auch nahe. Aber ich hatte mir schon mein Bett präpariert und hatte rechts vom Bett eine Axt liegen und links vom Bett ein Messer liegen. Und als ich abends in mein Bett stieg, dachte ich, Mensch, das sieht ja gefährlich aus. Kriege ich Angst. Und ich überlegte noch, sollte ich die Axt austauschen durch ein Beil. Entschied mich dann aber für die Axt. Und es ist tatsächlich in einer der ersten Nächte, bin ich wach geworden, weil es ein großes Getöse gab in der Nacht. Und was sollte ich tun? Ich nehme meine Axt und sitze im Bett und warte auf Schlimmeres. Ne? Aber es kam nichts Schlimmeres. Aber
was
das
war's?
War sehr, sehr so, was mache ich, was tue ich, muss ich sterben? Ja klar, muss ich sterben. Also was mir nachts in dieser Hütte da alleine in der Dunkelheit durch den Kopf ging. Und damit umgehen zu können. Am nächsten Morgen, als ich um die Hütte ging, merkte ich, das war nicht mehr als ein Holzstapel, der in der Nacht umgefallen war. Ich hatte ihn gestapelt, je höher, umso wackeliger.
Der ist zusammengebrochen.
Der ist
der Hund hat sich wahrscheinlich auch erschrocken. Ute Braun ist zu Gast in der WDR 5 Redezeit. Seit 26 Jahren verbringt sie den Sommer auf einer Schweizer Alp. Alpsommer, mein neues Leben als Hirtin, heißt dann auch ein Buch, was wir gerne erwähnen, was Sie geschrieben haben. Und da sind neben vielen Geschichten auch sehr, sehr viele Fotos drin, wo Sie häufig zwischen Kühen sitzen auf einer grünen Wiese. Und man hat das Gefühl, Ute Braun und die Kühe lächeln um die Wette, weil es allen so gut geht. Wie ist das mit den Tieren und Ihnen, wenn Sie da draußen sind?
Ich glaube, da muss ich noch was was korrigieren. Ich hüte Rinder, ich hüte keine Kühe. Also Kühe wären
ja
zu melken.
Wir sind hier Stadtmenschen, ja.
Kühe wären zu melken, aber ich habe keine Milch zu verarbeiten von den Kühen, nur von einer Milch von einer Ziegenherde. Und Rinder sind Tiere, die werden alles weibliche Tiere und die werden erst zu Kühen, wenn sie das erste Mal gekalbt haben.
Und das passiert in diesem Sommer bei vielen?
Das passiert manchmal. Ich habe also junge Tiere oder schwangere Tiere, auch hochschwangere Tiere. Und da kann es schon mal vorkommen, dass eins zu früh kalbt. Aber in der Regel kalben die über den Winter. Also so Kinder, Jugendliche, halbwüchsige Frauen als Rinder.
Die kommen dann schon auch mit dem Kalb, einige schon da hoch. Ne, dann wären sie ja schon eine Kuh.
Dann wären die Kuh. Ich habe seit einigen Jahren auch ein paar Kühe, aber die haben ihre Kälber dabei.
Ja.
Und die Kühe, die Kälber saufen ihre Mütter leer. Das heißt dann Ammenkuhhaltung. Wieder habe ich keine Kuhmilch zu verarbeiten. Das wäre ein ganz anderes Alpsystem, wenn das deswegen Kühe wäre. Man müsste Massen von Käse machen, müsste den vertreiben.
Und sie hätten auch einen anderen, eine Cappuccino-Alternative morgens.
Ja.
Möglicherweise. Wo kommen die Tiere her, die Rinder?
Die Tiere gehören 6 Bauern. Und die geben im Sommer ihre Rinder auf die Alp. Die sind bei mir wie in so einem Freizeitgenesungsheim. Ja.
Und den Winter über waren die meistens im Stall?
Den Winter über stehen die bei ihren Besitzern im Stall, aber es ist ja unterdessen auch so, dass es dort Auflagen gibt. Die Tiere sind auch viel draußen im Winter. Ja. Die kommen zum Melken in den Stall und sind dann auch viel draußen.
Gehen Sie mit den Rindern schon hoch oder kommen die irgendwann zu Ihnen? Wie ist das?
Ich bin vor den Rindern da, sogar eine ganze Weile vor den Rindern da, denn meine Aufgabe ist es, die Zäune zu reparieren, bevor die kommen. Also die Weidezaunpfosten auszuwechseln, dort, wo vom Schneedruck über den Winter Draht gerissen ist, den zu reparieren. Ich habe alles parat zu haben, wenn die Tiere kommen, dass sie sich eingeladen, willkommen fühlen.
Mhm. Und wie ist das, wenn Sie sich dann das erste Mal begegnen? Das sind ja immer wieder neue Tiere dann, die Sie wahrscheinlich auch neu kennenlernen müssen. Wie geht das vonstatten?
Die Tierbesitzer, die Bauern, kommen und stellen die Tiere in den Stall. Also dann ist der Stall voll und dann gibt es so etwas wie ein kleines Fest. Die Bauern gehen ja nach Hause und dann gehe ich in den Stall und gucke mir die Tiere an. Welches Tier steht wo? Wo stehen die Großen? Wo stehen die Kleinen? Ich schaue sie mir an, um sie zu erkennen, wo haben sie welches Muster im Fell. Ich gehe mit einer Liste rum und mache
mir... Verteilen sie Namen auch?
Die Tiere haben von Haus aus Namen, aber ich gebe denen neue Namen, die rein über die Musterung im Fell mir das Wiedererkennungsmerkmal.
Wie heißen die dann?
Also sowas ganz Schlichtes, was ganz Praktisches. Da ist ein Tier, das hat einen weißen Kopf und hat um die zwei Augen braune Ringe. Ja, das sieht doch aus, als hätte es eine Brille auf. Das ist dann meine Brille.
Also nicht Batman oder sowas, sondern Brille.
Also Brille, was müsste der für Batman haben? Einen Mantel um? So einen hatte ich noch nicht.
Und sonst noch so?
Es ist mir noch ein bisschen unangenehm.
Sagen Sie
weil
mal.
Da kommen
Hört
dann
ja
auch
zu.
So Namen wie Vögelchen im Nest, also das, was ich sehe in der Musterung auf dem Fell. Oder Fußball links.
Dann Fußball auf der linken Seite.
Genau, linke Seite, hinten Fußball.
Und so rufen die sie dann auch? Fußball links, hör auf damit?
Nein. Ich rede mit denen so, bei den Tieren macht ja der Ton die Musik. Da ist es nicht wichtig, welche Worte ich sage und ob ich die bei ihrem eigentlichen Namen nenne oder ob ich die bei meinem Namen nenne. Tiere geht's drum, so einen guten Ton zu finden, dass die merken, ich bin wohlwollend, dass die gut mitspielen. Es heißt nämlich, wie der Herr so sein Vieh. Und das stimmt, wenn ich freundlich bin, wenn ich wohlwollend bin, wohl auch klare Anweisungen geben, ne? Das gehört dazu.
Haben Sie einen Stock?
Ja, ich habe einen Stock.
Brauchen Sie auch gelegentlich?
Also weniger so einen großen Stock, sondern ich habe so einen kleineren Stock, der dient mir als verlängerter Zeigefinger. Mhm. Und dieser verlängerte Zeigefinger, der gibt dann schon mal die Richtung an. Ne? Wenn ich nehme die mit einer Hand vorne am Glockenband. Und mit hinten gebe ich dann mit meinem Zeigestockchen die Richtung, wenn ich die Tiere anbinde. Die Tiere kommen jeden Morgen in den Stall und es steht jeden Tag am gleichen Platz. Und das ist wie bei den Menschen. Manche Tiere wissen schnell, wo ihr Platz ist. Und manche Tiere wissen nach dem Sommer noch nicht, wo ihr Platz ist. Und solche Tiere dann immer wieder zu führen, vorne und hinten mit meinem Zeigefingerstöckchen.
Sie haben gerade mal gesagt, das wäre so eine Art Wellness-Aufenthalt für die Rinder. Wie verändern die sich in dieser Zeit im Sommer auf der Alp?
Ich kann da mehr so erzählen, was ich von den Bauern weiß. Die Bauern, also die Besitzer, die sagen, es tut so einem jungen Tier gut, mal im Sommer auf der Alp gewesen zu sein, so mitzukriegen. Es ist nicht immer Futter in Massen da, mal nagen zu müssen. So diese ganze Anpassung ans Leben, das sei wie eine gute Schule für ein Rind mal auf der Alp gewesen zu sein. Dann geben mir nach all den Jahren die Bauern sehr gern ihre Tiere auf der Alp. Sie sagen, wenn die Tiere von der Alp kommen, dann wären sie zahm. Ich hätte ihre Tiere gezähmt, wie immer das heißt. Also sie sind willig, sie lassen sich führen, sie merken, was ich von ihnen will und kommen auch gerne mit.
Und Ziegen sind aber, habe ich gelesen, in einem ihrer Bücher aus ihrer Sicht bedeutend cleverer als Kühe und haben, was ich interessant fand, sie sagen, Ziegen kennen kein schlechtes Gewissen.
Ja, Ziegen wissen einmal immer alles. Ziegen sind die neugierigsten und eigenwilligsten Tiere, die ich kenne. Die wissen, wann der Nachbar zur Rechten seine Geranien rausgestellt hat. Die wissen, wann der Nachbar zur Linken nur aus Versehen sein Gartentor aufgelassen hat. Und die Ziegen gehen davon aus, das ist alles nur für sie parat gemacht, ne? Und die nehmen das gerne. Und ich habe nie gesehen, dass eine Ziege auf die Idee kam, da war was nicht in Ordnung. Die haben kein schlechtes Gewissen.
Und die kriegen den Stock dann schon mal häufiger zu spüren, oder?
Nee, also das nutzt überhaupt nichts. Eine Ziege zu schlagen, nur weil sie die Geranien gefressen hat, nutzt gar nichts. Das habe ich auch gelernt, ne? Das Einzige, was nutzt, ist, ich habe meinen Garten und meine Geranien, wenn ich welche hätte, zu schützen vor den Ziegen. Aber ich kann keiner Ziege beibringen, da sind Geranien und die frisst du nicht. Bin ich mir ganz sicher, das schaffe ich nicht.
Was war die Situation, Ute Braun, in den letzten 26 Jahren, die für Sie am brenzligsten war, wo Sie gedacht haben, worauf habe ich mich hier eingelassen? Wie bin ich hier gelandet?
Also so brenzlige Situationen, ja, die hat es gegeben. Ne? Da ist ein Beispiel. Ich sprach schon davon, ich hole die Tiere morgens in den Stall, binde sie im Stall an, abends gehen die raus. Das ist in der Gegend so. Das habe nicht ich erfunden, sondern das ist seit 270 Jahren so. Diese Hütte ist 270 Jahre alt. Und die Tiere sind morgens im Stall angebunden und es fehlt ein Tier. Wenn mehrere Tiere fehlen, denke ich, ah ja, die trödeln noch irgendwo rum, die müssen noch irgendwas angucken. Aber wenn ein Tier fehlt, dann weiß ich, da ist was nicht so gut. Und in der Regel, dass ein Tier nicht nach Hause kommt, das ist, es ist zum Nachbarn über den Zaun gesprungen, das kann immer mal passieren. Hä? Und an diesem Morgen, ich habe das Tier nicht gefunden und ich habe es nicht gefunden und nicht gefunden und nicht beim Nachbarn. Und irgendwann auf meiner Suche, da sah ich, es lag am Boden und war so versumpft in einem feuchten Waldstück und starkte mit den vier Beinen im Boden drin. Mhm. Ich guckte also, was kann ich tun, und musste schnell merken, ich kann hier gar nichts tun. Ich konnte ziehen und schlagen und rufen und zerren. Also das Tier konnte sich nicht bewegen, das saß fest. Ja, dann Hilfe holen, und die Hilfe und ich konnten auch nicht, und nochmal Hilfe holen und nochmal Hilfe holen. Und zu guter Letzt kam irgendwann an dem Nachmittag der Hubschrauber, der hat es dann, der hatte einen Tunnel unter dem Bauch des Tieres hergegraben, der Hubschrauber hat ein Netz nach unten gelassen, um den Bauch gelegt, und der hat das Tier hochgeholt. Aber das sind schon aufregende Sachen, wo ich dann auch hilflos bin, wo ich dann auch schaue, was mache ich? Was könnte ich tun? Was fällt mir ein zu tun? Und Lösungen gibt es immer. Es gibt immer Lösungen.
Und da kam die Bergrettung, die war die Lösung.
Ja, es gab auch schon mal eine Lösung, dass ein Tier notgeschlachtet wurde. Das sind schon auch schlimme Augenblicke für mich, ja.
Jetzt machen Sie, Ute Braun, das, was viele Menschen sich vornehmen zu tun und wahrscheinlich Ihnen auch sagen, wenn Sie ihnen begegnen, nach dem Motto, ach ja, das müsste ich auch mal tun. Entschleunigung, großes Thema. Es ist eine große Sehnsucht, einfach mal auszusteigen. Was ist Ihre Erfahrung? Wie ernst nehmen es die Menschen damit, wenn sie darüber reden? Weil Sie ja wissen, wie es geht.
Also seit die Bücher rausgekommen sind, da kriege ich immer wieder Mails, Nachrichten, ach, ich möchte doch mal, ach, könnte ich doch mal. Auch Menschen, die körperlich nicht so gut dabei sind, die krank waren nach Erkrankungen, aber auch Menschen, die mal aus dem Beruf aussteigen möchten. Ich begleite die Menschen ja nicht so weit, ne? Ich sage denen, was ich sage, und ich gebe Internetadressen weiter. Ob die sich auf den Weg machen, das weiß ich nicht. Aber ich habe letzten Sommer in der Schweiz so eine Tageszeitung gelesen, dass 80% der Hirten Ausländer sind. Also es gibt viele Menschen, die den Wunsch haben, das mal zu machen und das dann auch tun.
Arbeiten Sie im Winter als Heilpraktikerin? Mal ein Gedankenspiel dazu. Alle Ihre Patienten, aus dem Winter gehen im Sommer auf die Alp. Wie viele von denen würden im Winter nicht mehr krank in ihre Praxis kommen?
Das ist ein gutes Experiment. Das könnte ich doch mal machen. Das ist eine gute Idee. Also ich glaube, dass körperliche Arbeit den Menschen gut tun würde. Also sich zu spüren, den Körper zu spüren. Ich glaube, dass viel Bewegung oder Bewegung den Menschen gut tun würde. Und ich glaube auch, dass dieses Leben an der Basis, dieses Sehen, dieses unübersehbare Wissen wofür, den Menschen sehr gut tun würde.
Mittlerweile gibt es ja auch viele Bergwanderungsstrecken, die an so einer Alp vorbeikommen. Dann gibt es auch Bewirtungen, da gibt es ein Eis für die Kinder und ein dickes Stück Brot und Käse für Papa und Mama und alle staunen. Wenn auf Ihrer Alp das angeboten würde, wären Sie noch dabei?
Nein. Nein. Ja, das könnte ich mir ja auch schon überlegen. Ne? So, ich könnte ja an mir eine andere Alp suchen, die an so einer Strecke liegt. Das wären immer Projekte, wo mehrere Menschen zusammenarbeiten müssen, dass dieses System funktioniert. Und ich habe damals schon gewählt, nee, ich nehme so als Auszeit, wo ich auch mit mir alleine sein kann. Also ich bin ein sehr schlichter Mensch geworden durch das Leben auf der Alp. Ich bin sehr bodenständig geworden, sehr einfach geworden und möchte in diesen Sommermonaten auch nicht so viele Kompromisse machen. Also sowas wie, ich sage gerne, ich habe es gerne, dem Tag nur mein Gesicht zu geben. Mit allem, was auch schwierig ist und was an Herausforderung und auch manchmal an aushalten müssen, dazugehört.
Dann empfehlen wir allen, die mehr von Ihnen erfahren wollen, Sie in Ruhe zu lassen und in Ruhe Ihre Bücher zu lesen. Informationen dazu bei uns im Internet auf wdr5.de. Ute Braun, den Sommer über auf der Alp, die Wintermonate im Hunsrück. Und jetzt waren Sie zu Gast in der WDR5-Redezeit. Dankeschön dafür. Alles Gute für Sie. Danke.
Ja, das nehme ich doch gerne. Danke.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.